Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich wieder mit Radko Delorco. Radko ist Pianist und Komponist und war 2022 schon einmal zu Gast bei mir im Podcast. Er gibt weltweit Konzerte, unterrichtet Meisterklassen und schreibt für pianistische Fachmagazine. Einen Frack trägt Radko schon lange nicht mehr. Er tritt gerne in Hawaii-Hemd und Lederjacke auf. Bei unserem letzten Gespräch haben wir uns unter anderem über ein Extremkonzert in einer Eishöhle und seine Sammlung historischer Pianos unterhalten. Dieses Mal erzählt Radko von Klavierstücken, die er speziell für Menschen mit ADHS konzipiert hat. Außerdem sprechen wir über die lange Produktionsstrecke für sein neues Album mit 15 Komponistinnen, Elles sont écrites.
Gerne über das neue Album reden, weil das ist, viele werfen mir jetzt vor, ich springe jetzt auf den Zug drauf mit den Frauen, aber das ist Blödsinn, weil ich mache das seit 1980. Also ich habe in den 80er Jahren angefangen mit einer Serie für den Westdeutschen Rundfunk, Frauenkomponistinnen, und da wurde ich damals auch ziemlich verlacht, und das habe ich mit meinen Studenten im Theater in der Altstadt gemacht, und wir haben von da aus dann das an Westdeutschen Rundfunk gegeben. Und seit den 80er Jahren beschäftige ich mich im Prinzip damit. Vorher hatte das eigentlich immer auf meinem Laufzettel, ich will das jetzt mal als Vollproduktion machen. Und dann rückte das immer so ein bisschen in den Hintergrund, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe. Und dann stieß ich vor einiger Zeit auf Marie Bigot, war eine Kollegin, die das gespielt. Ich dachte, meine, was ist das schön. Man. Und dann so diese Dur-Moll-Reibung, die hatte, das fand ich absolut gut. Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert, fand dann heraus, dass die gute Marie Bigot den Herrn Beethoven gedatet hat oder umgekehrt.
Aha.
Und das passierte natürlich genau in der Zeit, als ihr Mann auf Geschäftsreise war. Und der hat das irgendwie rausgekriegt und drehte dann völlig durch. Der Beethoven musste am Ende eine Entschuldigungsschreiben aufsetzen. Und das existiert heute, glaube ich, noch im Beethoven-Archiv. Tja, das war Marie Bigot, ist leider nicht alt geworden, hat Felix und Fanny Mendelssohn ausgebildet in Paris. Ja, und damit habe ich angefangen. Also, das ist jetzt eine gute Startnummer jetzt für die Produktion Elles sont écrites, also sie haben es geschrieben, weil die meisten sind französischsprachig, deswegen habe ich einen französischsprachigen Titel genommen. Ja, das sind jetzt 15 Damen drauf versammelt, das ist die einzige Vielweiberei, die mir meine Ehefrau gestattet. Und ich finde, die Auswahl ist schön geworden. Es ist natürlich so, wenn Sie jetzt einen Beethoven aufnehmen oder einen Mozart, dann ist das eine sichere Bank, ne? Weil das ist alles ausprobiert, das gibt's 100 Mal und man weiß, was man tut. Oder was man vielleicht nicht tun sollte. Jetzt bei den Frauen, bei den Komponistinnen wissen Sie das nicht. Das müssen Sie alles recherchieren. Das ist alles Neuland. Gibt so 2, 3 bekanntere Komponistinnen. Da weiß man schon relativ gut Bescheid. Aber die anderen, das ist alles, müssen sie alles durchforsten, gucken, passt, passt nicht, anspielen, geht nicht. Dann muss ich das ja auf dem Album ja auch noch verzahnen lassen. Das heißt, es muss tonartlich passen, es muss zeitlich passen. Da ich aber die Stilistika mische, also ich habe von Barock bis Contemporary habe ich alles drin. Und ich mache das nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern ich mache das tatsächlich so, wie es am schönsten passt. Das muss dann auch wirklich passen, ne? Das dauert, also die Recherchearbeit war schon mächtig, ne?
Wie lange hast du dran gearbeitet?
Ja.
Ein ganzes Jahr.
Also bis es dann wirklich dann ausproduziert ist, du musst es ja auch noch dann üben und musst es auch noch einspielen, ne? Weil dann spielt ja keiner für dich, ne?
Ja. So.
Also dann musst du das schon selber machen, und das gibt noch leider keine KI, die das kann. Wobei ich dann übrigens mehr auf KI als künstlerische Intelligenz zurückgreife. Aber am Ende, du musst das alles recherchieren und dann aufarbeiten. Und das dauert dann einfach, ne?
Ging es dir darum zu zeigen, weil es jetzt auch heißt, Elle son écrit, also du hast ja gerade gemeint, sie haben es geschrieben, also auch einfach zum Betonen, es gibt Frauen in der Geschichte, die haben Musik geschrieben und das sind sie?
Naja, die durften ja nicht immer so, wie sie wollten, ne?
Ja, ja.
Ich habe einfach mit dieser Entdeckungsreise irgendwann mal angefangen und da dachte ich mir, das bringe ich jetzt zu einem Schluss und ich denke, ich bin vielleicht auch so weit, ein zweites Album damit zu machen. Mal gucken.
Oh, cool.
Weil jetzt werden viele Sachen an mich herangetragen, die ich, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Jetzt ist das natürlich komisch, dass so ein Kerl so erstmal so weiter aufnimmt, der so ein gestandener Spieler ist und dann erstmal 100 andere Produktionen gemacht hat mit, ich sag mal, mit standardisierten Komponisten. Aber ich mag solche musikalischen Entdeckungsreisen. Und siehe da tun sich einige Juwelen auf. Das glaubt man gar nicht. Also tolle Sachen bei.
Ich habe gelesen, dass auch die Heike Mattiesen dabei ist. Die habe ich hier auch noch kennengelernt im Podcast. Und die hat ja das Archiv Frauen und Musik in Frankfurt, glaube ich. Ne?
Ja, richtig. Aber die Heike hat das geleitet jetzt, oder?
Geleitet hat sie es, ja, genau. Ich wusste es gerade nicht mehr ganz genau.
Und weil ich ein Album vorbereite, das nennt sich Yearning for the Moon, also Mondmusik im Prinzip, wo ich Mondstücke sammle, da hat sie mir ein Stück Schwarzer Mond dafür geschrieben. Und da dachte ich mir, das ist natürlich auch ein super Stück für die Komponistinnen-CD, ne?
Ja, also hast du eben nicht nur ganz alte Musik da drauf, sondern auch
moderne Komponistin. Nein, ich hab von Barock bis zeitgenössisch.
Ja. Super.
Also auch mehrere zeitgenössische Damen aus verschiedenen Ländern, also auch aus USA, aus Deutschland, aus Rumänien und aus Australien. Also das ist schon eine schöne Mischung.
Wo findet man das Album jetzt?
Es ist auf YouTube, beziehungsweise auf, wie heißt es jetzt, auf allen Plattformen eigentlich.
Ja, Spotify und so. Kram.
Spotify und Konsorten, yeah. Und Apple Music. Und ich verschicke gerne einen Link. Oder es gibt auch als CD, können Sie bei mir bestellen. Und man findet mich unter deloco@gmx.de. Und dann einfach eine Bestellung rüberschießen, dann kommt das. Weil ich produziere jetzt nicht mehr 1000 CDs von so einer Nummer. Das mache ich nicht mehr, sondern ich mache das on demand und zwar in den USA. Das heißt, das dauert alles ein bisschen, aber ich habe das gesehen, dass die deutschen Hersteller noch nicht so weit sind, sowas schnell on demand zu machen. Ich hatte einen Anbieter, der mir dann sagte, ja, wir sind aber so belastet, wir können jetzt keinen neuen Kunden nehmen. Okay, gut, dann eben nicht.
Bist du auf den CDs sitzen geblieben sonst? Hast du es deswegen jetzt?
Du verkaufst heute keine CDs mehr wie vor 20 Jahren, das geht nicht mehr. Die Leute haben sich an die Bequemlichkeit gewöhnt zu streamen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Alle heulen darauf rum, wir verdienen kein Geld mehr. Es ist eigentlich dieses dummes Zeug, weil wenn man sich vorstellt, eine CD, wenn ich die mit der Steuer und alles abgerechnet habe, komplett, bleiben mir 3,50 Euro und dann kannst du mit der CD machen, was du willst. Beim Stream gehört das Material mir und es ist überall auf der Welt, 24 Stunden rund um die Uhr ist Primetime. Ob es auf den Philippinen ist oder wo auch immer. Und die Musik wird gehört. Das sind Kleinstbeträge. Aber die da es 24 Stunden am Tag geht, summiert sich das. Die CD ist interessant noch für den Impulskauf beim Konzert. Die ist Take Me Home. Aber dafür lege ich mir nicht 1000 Stück hin.
Aber bist du gerade tatsächlich einer der Ersten hier im Podcast, die das so positiv sehen mit diesen Streaming-Plattformen? Weil die meisten doch eben sagen, das funktioniert.
Auch die Heike
nicht.
Hat das super gemacht. Die Heike Mattiesen, die hat mir gesagt, das bezahlt mir meine Miete. Hatte die auch recht. Und die hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Die hat das ja unterrichtet. Und das war, die konnte das wirklich. Das war schon beeindruckend, wie die damit umgegangen ist.
Ich glaube, es geht halt auch ab einer gewissen Klickzahl, ne? Dann lohnt sich's. Es gibt halt immer so Hürden, die man erstmal schaffen muss, bevor man überhaupt irgendwie einen Cent kriegt.
Auch Produktionen haben, die da reingehen. Ich habe ja jetzt momentan, ich glaube, über 100 Produktionen auf Spotify.
Ah, so. Wow.
Und das ist natürlich...
Da summiert sich was, ja, das stimmt.
Das ist einfach die Masse, die macht es dann.
Ja,
ne?
Genau.
Und die Qualität, die muss natürlich super sein. Es gibt also keine Filler mehr, wie du früher halt auf einer CD oder auf einer Platte hattest. Dass du einfach Stücke drauf hast, die sind ja ganz gut, aber so eigentlich so, der Hit ist es nicht, ne? Weil du kannst ja jetzt jedes Stück um 360 Grad dir angucken, anhören und von vorne bis hinten langsam, schnell spielen, was auch immer du magst. Also ich weiß es von Kollegen, die sich von einem bekannten Kollegen, die Aufnahmen auf YouTube auf halbem Tempo angehört haben, dann gemeckert haben, spielt ja ungenau. Okay, gut. Das ist ein Unfug, ne? Aber du kannst es heute machen, deswegen muss natürlich die Produktion, die muss natürlich absolut gut sein, weil du musst ja gegen die großen Kataloge anstinken von der Grammophon, wo einfach Geld dahinter sind, wo es eigentlich völlig egal ist, die werfen mit dem Geld heute noch um sich und verwursten halt die alten Beck-Kataloge. Deswegen habe ich das erlebt, dass mich eines Tages, das ist schon so 3 Jahre her, fragt mich mein Sohn, sag mal, Papa, du hast 4 Millionen Klicks auf Spotify. Ich sag, bitte sehr, wie geht das denn?
Wow.
Ja, das sind die alten Beck-Kataloge, die verkauft werden. Und ich müsste jetzt Universal und Sony verklagen, um da rauszukommen. Mhm. Mach ich nicht. Ich habe gesagt, okay, Freunde, behaltet den alten Scheiß. Entschuldigung, ich sag's so, wie es ist. Behaltet alte Zeug, werdet glücklich damit. Ich produziere alles neu, hab die Rechte selber. So, fällt mir nicht im Traum ein. Also du siehst es natürlich auf dem Spotify-Profilbild. Es gibt so eins, da habe ich so einen lila Hintergrund mit Krawatte, da sehe ich schlauer aus.
Und, ja, das Bild kenne ich ja.
Ja, und dann gibt es die anderen, das sind halt die Fake-Profile, ne?
Ja, Wahnsinn.
Und jetzt baue ich mir halt mein Spotify und mein Apple und so weiter aus. Bin ja auch in China vertreten und in Indien, überall auf diesen QQ-Plattformen und Tencent, was weiß ich. Ja, das ist schon interessant. Natürlich, du wirst nicht reich dabei, aber es kommt immer was, ne? Und du verkaufst ja auch nicht pro Monat so und so viel CDs, dass du sagen kannst, davon kann ich leben. Das ist nicht so. Du hast selbst so CD-Größen, sage ich jetzt mal, wie eine sehr viel Mutter, die verkauft nicht mehr die 500 Stück wie früher. Nein, die Zeiten sind vorbei. Das geht alles über den Stream.
Was ist mit Vinyl? Da hatten wir es bei unserem letzten Gespräch noch von, dass es dich freut, dass Vinyl jetzt wieder so trend
ist. Ja, ich will da dran. Also ich muss auch gucken, dass ich das, ich muss es ja finanzieren. Ne? Vinyl ist ja kein Spaß. Ne? Und das ist ein Spaß, technisch ist ein Spaß, aber es passt nicht so viel drauf. Das heißt, meine Produktionen sind in der Regel zu dick. Ich kann nur 20 Minuten pro Seite machen. Da muss ich also schon wirklich selektieren. Die Kosten sind enorm. Die Qualität ist klasse. Es gibt aber nicht mehr viele Firmen, die das können, die es wirklich können, weil die alten Mitarbeiter sind entweder in Rente oder tot. Das Equipment ist in Asien verkauft. So, es gibt noch ein paar Firmen, die das wirklich klasse machen können. Es gibt auch ein paar Startups, die das gut machen. Aber das ist nicht so breit gesät, ne? Und wenn du das on demand machst, ist die Qualität schlechter und es ist wahnsinnig teuer.
Das heißt, das ist im Moment noch eher ein Projekt für die Zukunft.
Das ist noch ein bisschen Wunschdenken, aber nicht mehr lang, hoffe ich.
Okay. Wer soll denn deine Musik hören? An wen richtest du dich? Sagst du erstmal alle, die es irgendwie interessiert?
Du, das ist völlig offen. Das ist ja so, dass zum Beispiel auf Social Media werden ja, wenn du Musik für Social Media suchst, wird ja klassische Musik erstmal blockiert. Wird nicht genommen. Du musst es also anders definieren, dann kannst du das machen.
Was heißt blockiert? Was meinst du mit blockiert?
Das ist fürchterlich. Klassische Musik wird blockiert.
Ja, aber was heißt blockiert?
Du kannst es nicht anwählen. Also ich kann natürlich, die Grammophon weiß, wie es geht, da kann ich mir eine Standardproduktion holen, aber die ist dann auch nicht als Klassik gelistet. Ne? Das wird dann unter World Music oder was weiß ich gelistet und dann geht das.
Aber warum ist das so?
Auch Soundcloud blockt Klassik. Das sagt dir keiner, aber so ist das. Du kannst nicht auf Spotify mal eben oder auf, wenn du ein Instagram-Reel machst, kannst du nicht auf deine eigenen Sachen zugreifen. Wenn es als Klassik. Natürlich, du musst es als Klassik listen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, damit du ernst genommen wirst. Aber auf der anderen Seite musst du das auch ein bisschen anders definieren können. Dann musst du jonglieren mit den Zuwahl, mit den Metadaten. Du musst dann andere Metadaten nochmal anlegen. Musikerbürokratie, hallo.
Ja, Wahnsinn. Gut, ich hatte eigentlich nur gefragt, für wen deine Musik ist.
Okay, wer gerne mag, der ist dabei. Ne? Klassik ist natürlich elitär, das wissen wir ja alle. Aber wer einen angenehmen Zugang sucht, der kann sich die entsprechende Playlist gönnen oder zusammenstellen. Dann es ist natürlich nicht, ich mache natürlich kein Vanilla-Piano, der mache ich nicht, aber es sind hübsche Sachen bei, die man sehr gut gutieren kann.
Ja, zumal du hast jetzt gerade wieder als elitäre bezeichnet, aber ich möchte ja eigentlich auch Menschen dazu ermutigen, wenn es euch gefällt, dann hört es euch an. Ihr braucht dafür nicht studiert haben oder irgendwelche Sachen zu verstehen. Wenn es euch anspricht, spricht es euch an und das ist erstmal alles, was zählt.
Also du musst ja kein Fachmann oder Kenner sein, um das,
Ja.
um da irgendeinen intellektuellen Genuss zu haben, sondern
Ja, genau.
das hörst, spricht mich an, ja, nein, fertig.
Ja.
Weil du kannst dich ja mit der Musik kannst du dich mal für eine kurze Zeit besser fühlen, so ist das.
Oh, da mache ich jetzt eine schöne Überleitung. Du hast nämlich eine neue Sammlung, Unstete Klavierstücke 24 plus 1. Kannst du davon mal erzählen?
Das sind Klavierstücke für Spieler, die ADHD sind oder ADHS, sagen die Amerikaner. Oder nee, umgekehrt ist das. Jedenfalls das zappelige Klavierstücke. Ich bin selbst in diesem Club und weiß, wie sich das anfühlt. Ne? Die Sammlung ist auch basiert auch auf synergetischen Farben und man kann das. Es ist also relativ leicht zu spielen. Nicht alle, ein paar sind auch ein bisschen bösartig. Okay. Aber die meisten kann man relativ einfach spielen. Ist also auch für den Klavierunterricht geeignet. Wenn Klavierlehrer hibbelige Studenten oder hibbelige Schüler haben, geht das.
Was steht da für eine, sag mal, Studie dahinter oder Recherche deinerseits?
Du, die Recherche ist eigentlich ziemlich simpel. Du weißt, was ADHS ist, ne? Oder ADHD. Und da zeichnen sich bestimmte Verhaltensmuster ab. Und die Musik ist halt auf diese Verhaltensmuster abgestimmt. So einfach.
Wie kann man sich das vorstellen? Sind das dann besonders schnelle Stücke oder laute Stücke
Nee,
oder?
nein, 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 nein. Die
Nee.
können auch extrem ruhig sein und genau das Gegenteil provozieren, was eigentlich ein ADHDler macht. Es sind natürlich auch Stücke dabei, die nennen sich Räum bitte nicht meinen Schreibtisch auf. Okay.
Ja, ich habe die Songtitel gesehen, ja.
So, das ist
Ja.
so eine ganz typische Geschichte, dass ADHSler haben so eine eigene Ordnung, die, wenn die durchbrochen wird, finden die nichts mehr. Und dann werden so wohlgemeinte Aufräumversuche, die sind nicht zielführend. Der Amerikaner sagt dann, don't mess with my mess.
Ja.
So, das ist so eine Form des geordneten Chaos eigentlich, was da entsteht. Und weil die Denke ist eine andere. Und dann vergisst du bestimmte Sachen und schmeißt Sachen weg, wo du meinst, und dann musst du erstmal den Müll durchwühlen, damit du das wiederfindest, ne? Das ist halt eine Sammlung, die ist aus diesem Empfinden heraus und aus dieser Situation heraus gewachsen und ist auch mit Farben synchronisiert. Das heißt, Farben sind tonartlich zugeordnet. Ich bin ja nicht der Erste, der sowas macht. Das sind 24 Stücke, 24 plus 1,
Plus
also
eins.
ganz, ganz typisch ADHD, ne? Also nicht echte 24, sondern eigentlich 25 und schreibt 24 plus 1. So, das ist halt so in dieser Denke verankert.
Und was sollen die Stücke auslösen? Sollen die beruhigen oder dass die Leute sich entspannen können, gesehen fühlen?
Können sie, wenn sie wollen, aber die meisten, die können nicht an konventionellen Stücken lange festhalten. Das heißt, die Stücke sind alle patternorientiert und funktionieren halt auf der anderen Ebene halt. Also die Rezeption ist eine andere. Natürlich kann man das im normalen Konzert spielen, das funktioniert. Und der Standardhörer findet das gut, ist alles hübsch. Aber genau die das betrifft, die fühlen sich dann auch angesprochen. Ne?
Hast du schon Feedback bekommen? Ist es
Ja,
schon
ja. Ich habe
veröffentlicht?
das
Ah
ja
ja.
aber in Amerika auf der MDNA-Konferenz vorgestellt und habe da auch einen Vortrag zugehalten zu Lernen mit ADHS und mit Dyslexie, weil das ist ja meistens oder oft gepaart. Willkommen im Club. Ja, so.
Und wie war das Feedback? Wie waren die Rückmeldungen?
Unfassbar. Hätte ich nie
Ja.
gedacht. Ich hätte nie
Wow.
gedacht, dass da so ein Bedarf dahinter steckt. Weil da sind die Amerikaner auch ein bisschen offener und weiter als wir. Das wird hier noch so ein bisschen so, ja, nee, das ist, dann werden Leute mit Medikamenten behandelt. Ja, okay, klar, kann man alles machen. Ob das alles so richtig ist, kann man hinterfragen. Die Amerikaner sind auf jeden Fall weiter.
Oder offener vielleicht, offener für andere Methoden als nur die Medikamentenvergabe?
Also ich mache keine Musiktherapie, das ist
Ja.
es nicht, ne? Aber es ist vielleicht ein Zugang, so. Nennen wir es mal so. Und die Stücke sind ansprechend, man kann die überall spielen. Das ist jetzt nicht beschränkt auf diese Zielgruppe, sondern das ist eigentlich hübsch für alle.
Ja.
Ich werde die auch demnächst mal aufnehmen. Ich habe es noch nicht aufgenommen. Das Ding ist, ich habe nur zwei Hände. Ich hätte gerne acht, aber es sind nur die hier.
Aber noch ist nichts draus geworden. Ja,
nee, okay. Ich bin noch nicht Mr. Octopus, bin ich noch nicht. Und das heißt, der Tag hat 24 Stunden und ich habe einfach so viel am Bein, dass ich nur versuche, das abzuarbeiten. Und dann bin ich auch auf Tour unterwegs. Ich komme gerade aus Macau. Wann war in der Jury im Wettbewerb dort. Dann war ich noch, davor war ich in China, davor war ich dann in USA und in Vietnam. Also es ist
wow.
Ich bin immer unterwegs. Ich war dann Kurs jetzt in Bari gemacht in Italien. Ja, dann war ich jetzt noch in Holland, in Rotterdam und Amsterdam. Okay. Ja, klar, das ist der Job, ne?
Du bist immer in diesen Jurys, ne? Für Wettbewerbe und Meisterklassen und sowas, da sitzt du in den Jurys drin, ne?
Richtig.
Ja.
Bin dann der Hinrichter.
Oh.
Gemein, ne? Ja. Aber man muss sich das so vorstellen, weil bei den großen, es gibt ja kleine Wettbewerbe, es gibt große Wettbewerbe. Mhm. Und bei einem großen Wettbewerb kannst du schon mal eine Menge Kandidaten haben. Dann ist die Aufgabe eines Juroren, ist natürlich erstmal zu eliminieren. Und das muss relativ schnell gehen und sicher, so dass du bestimmte Kriterien hast, wo du da mit filtern kannst.
Mhm.
Dann gibt es natürlich dann auch Spieler, die wollen mit Lautstärke und Geschwindigkeit blenden. Das geht gar nicht. So, und die musst du dann erstmal gucken, dass die da erstmal die Bahn frei machen. Weil es geht ja am Ende um Musik. Und du musst auch gucken, also ich gucke da zumindest als Juror darauf, dass der Wettbewerb sauber bleibt. Dass da nicht gefummelt wird.
Klingt aber auch hart.
Ja,
so
aber
aussortiert wird dann.
Du kriegst es bei großen Wettbewerben nicht anders hin. Mhm. Beim kleinen Wettbewerb kannst du noch Ei machen und alles ist nett. Aber beim großen Wettbewerb geht das nicht.
Da
du hast einfach
Ganze.
Die Menge der Kandidaten. Mhm. Jetzt in Macau hatten wir noch, obwohl die Zahlen runtergegangen sind, immer noch über 800 Kandidaten.
Boah, krass.
Ja, das heißt, wir arbeiten mit drei oder vier Jurys, ne? Ganz super nette Kollegen weltweit, aus Amerika, aus Europa. Also wirklich toll. Das ist eine super Gruppe. Aber du musst das erstmal handeln. Also bis drei Tage bist du erstmal zu Gange. Dazu kommen natürlich noch die Konzerte und Vorträge, die du machst. Da bist du beschäftigt, ne? Du hast also keine Zeit für Tourikram.
Das klingt auch sehr anstrengend. Also wenn du sagst, so viele verschiedene Orte auch in kürzester Zeit, dann noch mit Zeitzonen wahrscheinlich und Jetlags
ja.
und sowas.
Also du gehst 6 Stunden vor, 6 Stunden zurück, 7 Stunden vor, 7 Stunden zurück.
Ja.
Das nervt dann schon. Und dann sitzt du da halt 14 Stunden in so einer Zigarre, ne?
Ja. Und ich persönlich bin auch jemand, ich liebe mein eigenes Bett zu Hause und bin immer total froh, wenn ich da wieder drin sitze.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber du nicht, ne? Brauchst du nicht?
Ich bin froh, ich mache 3 Kreuze, wenn ich zu Hause bin.
Ja. Achso, du bist auch gerade gar nicht zu Hause?
Doch, ich bin jetzt in meinem Studio, aber ich bin zu Hause. Also ich bin jetzt hier sozusagen bei mir vor der Tür. Ich bin hier fußläufig.
Okay.
Und wenn ich in irgendwelchen Hotelbetten mich da rumschlagen muss und...
Ja.
Dann hast du das sind immer die gleichen Probleme, die du hast. Du musst erstmal die Klimaanlage eliminieren, sonst wirst du krank, ne?
Ja, dann musst du rausfinden, wie du das Fenster öffnest. Ich war mal in so einem, also ich bin manchmal auf Theaterfestivals, deswegen ich bin nicht so wahnsinnig unterwegs wie du. Aber genau, also diese Hotelproblematik kenne ich auch. Und ich war mal in einem Hotel, da konnte man das Fenster nur kippen. Und es war alles in diesem Zimmer, war aus Plastik. Es war wie so eine Tupperschachtel, in der ich übernachtet habe. Es war irgendwie alles so steril und grau und Neon und dann konnte man nur das Fenster kippen und das war echt unangenehm.
Und dann riecht
es
wahrscheinlich noch so ein bisschen giftig, ne?
Ja, es hat so ein bisschen einfach nach Plastik, es war alles Plastik, ich kann es gar nicht anders erklären. Auch die Bettdecke hat sich irgendwie so Plastik angefühlt. Naja, okay.
Gut, aber ich muss immer hingehen und die Klimaanlage erstmal ausschalten.
Ja.
Nummer 1. Dann lässt du dich nicht ausschalten, ich muss noch eine Rezeption, dann machen die das zentral, okay, gut. Hast du das einmal abgeschaltet, dann kommt ja immer noch so eine Restluftstrom, kommt da immer noch raus, auch wenn die aus ist, ne? Und da sitzen die bösen Bakterien drin.
Ah.
So, das heißt, du musst also Gaffertape nehmen. Oder ich mache zumindest so, kletter dann auf irgendein Stückchen oder auf den Tisch.
Du klebst es dann zu?
Kleb den Scheiß ab.
Ach, geil.
So, und dann ist Ruhe.
Ja.
Und dann werde ich nicht krank.
Ja, ist immer gut, wenn man
dann fährst, kommst du in den Flieger und alles niest und schnuft.
Ja.
Das hatte ich jetzt auf dem Rückflug. Boah.
Ja. Krass.
Und der Typ neben mir, der roch nach Mottenkugeln und war krank. Du,
Ja, schön. Dann Augen auf bei der Berufswahl. Nee, es ist ja schön, dass du wieder reisen kannst, weil beim letzten Mal war das gar nicht möglich. Das war ja im 2022, wo wir gesprochen haben. Und da hattest du gerade erzählt, dass du eigentlich gerne mal wieder nach Hongkong und so würdest, aber kannst halt
ja,
gerade nicht.
Ja, das war Covid. Und da bin ich ja einmal auch gestrandet.
Gestrandet?
Ja, dann ging es endlich mal auf, ne? Perfekt. Ich hatte die erste Touranfrage, war schon unterwegs und durfte dann in London Heathrow ins Quarantänehotel, weil ich mich angesteckt hatte.
Shit.
Da haben sie mich rausgezogen.
Mm.
Und ich war trotz Impfungen war ich krank. Saß dann in diesem Hotel eine Woche, bis ich mich freitesten konnte. Und die stellten mir dann halt mein Futter vor die Tür wie im Knast und rannten schnell weg, keiner wollte mit mir reden.
Oh, wie einsam.
So, und da war ich aber komisch, ich wollte an die frische Luft, weil ich war da am Durchdrehen, hab nur durch den Hinterausgang raus, hab einfach ein bisschen frische Luft getankt. Mein Gott. So, und das war schon nervig. Die Tour war kaputt, Leute waren alle böse auf mich und ich hing im Hotel rum.
Ging es dir auch schlecht? Hat es dich richtig erwischt?
Also mir ging es eigentlich nicht schlecht, nein. Ich war einfach nur positiv leider. Und durfte dann, da haben sie mich halt rausgezerrt und abgeführt. Und dann wurde ich da hingekarrt und das war dann, da saß ich dann da, ne?
Ach Gott. Ja, das war
das so war das Ende von der Nummer. Jetzt wäre jetzt halt seit längerer Zeit war das die erste Tour, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich dann jetzt mal. Mhm. Hab mich drauf gefreut und dann ging das leider schief, ja.
Kurz nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich dann zum ersten Mal auf deinem Instagram-Account die Piano Police gefunden. Hat mich total drüber amüsiert.
Warte.
Hast du die Mütze? Okay, er steht auf. Er geht aus dem Bildschirm. Es wird gekruschelt. Okay.
Jetzt habe ich leider die Brille nicht zur Hand.
Oh, geil! Die Polizisten.
Das gibt es jetzt auch als Buch.
Das gibt es jetzt auch als Buch. Ja, ich wollte mich fragen. Ich habe irgendwie gelesen, dass du da jetzt auch was veröffentlicht hast mit. Und das sah erst aus wie so ein Instagram-Gag. Auch mit dieser geilen Sonnenbrille noch dazu.
Ja, die habe ich jetzt nicht da. Die ist zu Hause. Aber die Bücher sind gut. Das ist geht über um einen Klavierkauf. Wie kaufe ich ein Instrument?
Aha.
Das ist hier über effizientes Üben und Auftrittsvorbereitung und Auftrittsangst. Die kann man sich bei Amazon bestellen.
Mhm.
Geht alles. Gibst du einfach die Pianopolis, mein Name Pianopolis an, da hast du die Dinger.
Wie bist du denn darauf gekommen? Also das war ja erstmal eigentlich so ein Sketch, wie gesagt, auf Instagram.
Das war
oder?
Eigentlich ein Joke, ja. Weil wir haben immer geredet von der Pianistenpolizei, die irgendwo drin sitzt und meckert erstmal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann entwickle ich das mal. Mit der Mütze, mit der Sonnenbrille und mit den Anrufen von verzweifelten Musikstudenten und Pianisten und was weiß ich. Und beantworte dann die aufkeimenden Fragen. Das ist gut angekommen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt zwei Bücher draus. Und ich habe jetzt noch Material für ein drittes Buch, dann nehme ich eine andere Farbe. Der nächste mache ich in Türkis, glaube ich, das ist jetzt rot und das ist blau oder so violett.
Ja.
Und das dritte werde ich jetzt in Türkis machen. So, dann ist das gut.
Aber da gibt's viele Videos auch inzwischen, gell?
Hast du einige
draus gemacht?
Ich muss jetzt wieder nachproduzieren, nachlegen.
Mhm.
Und was ich jetzt in Zukunft machen werde, ich werde jetzt digitale Kurse aufsetzen. Die sind eigentlich schon fast fertig.
Mhm.
Es geht jetzt eigentlich mehr um das Prozedere, wie bringen wir das nach vorne, wo ich diese ganzen Themenkreise professionell und intensiv behandle, also auch mit entsprechenden Kameraperspektiven. Und das sind dann das, einfach um das mal zu verdeutlichen, das kann sowas hier sein. Dann gibt es die andere Seite.
Ach, du bist immer noch so geil ausgestattet mit deinen ganzen Kameraeinstellungen.
Dann müsste das die hier sein. Sowas hier, ne?
Oh, jetzt sehe ich die Tastatur von oben, ja. Klaviatur
so,
heißt
also, das. Also, ich mache halt nach wie vor sehr viel online und unterrichte ja weltweit.
Ja.
Habe also meine Kunden in Asien, in Amerika und mache die halt eben online.
Und dann eben mit verschiedenen Kamerawinkeln, ne, dass man deine Finger sieht.
Das könntest du live
alles,
auch gar nicht so machen.
Ja.
Guck mal, diese Topcam. Ich kann ja nicht einer Studentin sagen, bitte Schatz, leg mal bitte dein Kinn auf meine Schulter und guck mal, was ich mache.
Ja.
Das geht nicht. Oder, warte mal, wenn ich jetzt hier sowas, jetzt müsstest du meine Pedalisierung sehen können.
Ja, jetzt sehe ich deinen Fuß und die Pedale.
So. Also, das ist alles machbar. Und ich kann jetzt sagen, einen Studenten nicht bitten, mal krabbelt jetzt mal unter dem Flügel, guck dir das mal an. Das geht nicht.
Ja. Mhm.
So, das muss dann anders gehen. Und deswegen hat, du hast also in dieser Online-Situation durchaus Vorteile, die, natürlich muss die Audioqualität und die Bildqualität muss gut sein. Und ich kann mir als Ausbilder nicht erlauben, mir vorwerfen zu lassen, dass ich unzureichend ausgestattet bin. Das geht nicht. Mhm. Natürlich, die Studenten sparen alle, ne, ist klar. Aber wenn die sich mit ein bisschen behelfen mit dem externen Mikro und so kann, und ich bin ja mittlerweile sehr, sehr gut darin, durch die Röhre zu hören, sozusagen. Mhm. Und ich höre, was da im Hintergrund passiert. Deswegen kann ich das ganz gut beurteilen. Und die entsprechenden Verbesserungen anbringen.
Ja, sehr spannend. Sehr kreativ damit umgegangen. Weil es ja erstmal zwangsmäßig war, ne? Aber inzwischen hat sich's eben auch als Vorteil erwiesen.
Es ist, ich weiß, dass meine Kollegen, die haben sich immer so, wir wollen das nicht und mi, 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 mi und es muss alles werden wie früher. Das wird nicht mehr wie früher. Mhm. Vergiss es. Weil man hat ja jetzt festgestellt sozusagen, es funktioniert ja auch so, es ist bequem. Du sitzt da sozusagen in Pantoffeln und Bademanteln und kannst deinen Unterricht wahrnehmen. Das geht alles.
Ich merke das auch bei diversen Meetings, die wir früher, also wir haben uns für jeden Pups haben wir uns getroffen und das machen wir nicht mehr. Also diese ganzen Vereine, wo ich in irgendwelchen Vorständen sitze, wir machen oft Meetings einfach schnell per Zoom, wenn es wirklich nur darum geht,
eine halbe Stunde. Du kannst es schnell zusammenrufen,
ja.
Wo du also die Leute über die Distanz schon nicht zusammenkriegst, ne?
Ja, genau. Und man kann es in den Terminkalender quetschen.
Terminieren.
Ja.
Wer kann, springt drauf und dann gibt es eine Aufzeichnung, dann ist alles gut. Also das hat schon Vorteile. Und du siehst es auch bei den Firmen, dass die ganzen Konferenzräume abgeschafft haben. Und viele Meetings sind nur noch online. Wo die Leute früher in den Flieger gestiegen sind und mal eben irgendwo hingeflogen sind, meistens ist das durch, ne?
Ist ja auch besser so, ja.
Weil du musst ja nicht für jeden Mist fliegen.
Ich habe dich letztes Mal gefragt, was dein Ausgleich ist zu deiner Arbeit und da hattest du Sport genannt und dein Motorrad. Und dein Motorrad hattest du als fett, schnell und laut bezeichnet.
Korrekt.
Machst du das immer noch?
Ja, mit wachsender Begeisterung mit meinem Sohn zusammen. Mhm. Er ist natürlich viel, viel jünger als ich. Er hat natürlich eine neue Harley, habe ich nicht. Ich habe eine uralte Yamaha, aber die ist fett und laut und illegal.
Oh.
Ja klar, weil sie so laut ist. Das heißt, wir beide sind eigentlich fett, laut und illegal, ne? Mhm. Und wenn wir Sonntagmorgens durch das Ruhrtal fahren, sind alle wach, ne?
Dann ziehst du doch deine Polizistenmütze auf und dann ist alles gut, oder?
Ja. Nee, ich hab dann einen regulären Helm drauf.
Ja, denke ich mir.
Also, die amerikanische Polizistenmütze ist wirklich nur was für die Piano Police. Dann muss das sein.
Wenn du jetzt so viel auf Reisen bist, kannst du das ja aber nicht machen, ne? Hast du
das geht leider nicht. Ja. Und ich möchte auch nicht irgendwo in Korea Motorrad fahren gehen. Das möchte ich nicht. Also, das ist mir zu heiß. Bin jetzt vom Kollegen in Korea eingeladen worden. Komm, lass zusammen Motorrad fahren. Der ist nämlich auch ein Biker. Aber das möchte ich nicht. Weil du kennst die Verkehrssituation nicht. Du kennst, also ist mir einfach zu heiß. Du hast genug Gefahren beim Motorradfahren. Das reicht mir hier eigentlich.
Du wirkst für mich nicht wie ein Pianist, wie ich ihn so in meinem Vorurteilsdenken vorstelle.
Ich bin auch nicht der stereotype Pianist, ich bin's nicht.
Genau. Also nicht nur wegen deinem Aussehen hier mit Haaren und Tattoos oder so. Ist das so, dass du auffällst?
Jo.
Ja.
Du, ich bin, du siehst das ja hier, ich bin
ja, voller genau.
Tinte. Und ich habe einen Undercut, Pferdeschwanz, graues, weißes Haar. Okay. Mhm. Und sie haben einen Bart wie Santa Claus.
Naja, man stellt sich bei einem Pianisten halt immer diese schmalen Menschen vor, ne? Die sind ganz elegant im Frack und so weiter, diese zarten Hände und.
Nein, ich spiele auch nicht mehr im Frack. Nein. Ich habe entweder nämlich ein Hawaii-Hemd oder irgendwas, was hübsch aussieht.
Ein Hawaii-Hemd, so ein buntes mit Palmen.
Ja,
schön.
Warte mal, ich weiß, nee, das habe ich nicht hier. Nee. Guck mal, bist du auf Facebook?
Ja, also ich habe noch einen Account, aber ich nutze Facebook kaum noch. Aber ich kann mir deine Seite anschauen, das geht.
Oder warte mal, ich glaube, da steht ein Video auf Instagram, meine ich.
Hast du da ein Hawaii-Hemd an?
Ja, das ist so das Abschlussvideo von Macau. Guck dir das mal an.
Ah, okay.
Weil ich habe dann Lederjacke und Hawaii-Hemd. Dann, die Lederjacke kommt in der Regel beim Konzert auf den Stick vom Flügel, auf den kurzen Stick. Da weiß ich auch, wofür der da ist. Und das ist mein Bühnenequipment, mein Bühnenoutfit auch. Also ich spiel schon seit 20 Jahren nicht mehr im Frack.
Eckst du damit auch an oder finden die Leute das cool?
Es gibt ein paar Leute, die finden das super scheiße.
Echt?
Weißt du was, du kannst es nicht allen recht machen. Das ist mir dann auch egal.
Ja.
Wenn die da nicht drauf stehen, ich brauche das nicht. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und genauso ist auch die Musik, ist rezipierbar für jedermann und nicht für nur die Leute mit Schlips und Kragen.
Wunderbar, finde ich genau richtig. Und es sollte doch um die Musik gehen. Ist doch wurscht, was du dabei anhast.
Eigentlich ja. Natürlich, man versucht natürlich durch ein bisschen Angemessenheit dann auch so einen Respekt zu zollen. Ich verstehe das. Aber ich muss das nicht im Frack machen. Das ist für mich eigentlich durch. Genauso wie jetzt, sagen wir mal, eine 2.500er Halle auch durch ist. Die Leute wollen das nicht mehr. Ich habe jetzt sehr erfolgreich kleinere Formate gespielt. Ich habe in Amsterdam in einem Venue gespielt zum Niederknien. So schön. Das war mit einem historischen RA-Flügel und am Kaminfeuer und mit 100 Leuten drin, die sozusagen alle auf meinem Schoß saßen. Mhm. Das ist, so ein Feeling hast du in der großen Hütte nicht. Ne? Mhm. Wir hatten die große Hütte jetzt wieder in Macau, 2.500 Plätze, alles Soft-Seater, das heißt alles mit Stoff. Das heißt, es schluckt alles, du kannst nicht akustisch spielen, du musst den Flügel verstärken. Und dann hast du da Leute, die machen meistens Rock'n'Roll-Technik. Da klingt natürlich nicht so, wie du das gerne hättest. Da musst du da wieder erstmal denen erklären, was du willst. Es ist immer sehr aufwendig. Ne?
Hast du noch deine Sammlung historischer Pianos?
Ich bin sehr minimalistisch jetzt geworden, weil mein Sohn hat mir gesagt, Papa, du bist zu alt. Ich muss nicht mehr mit 22 Stück touren. Das ist ein solcher Wahnsinn. Und nein, ich habe sie nicht mehr.
Tatsächlich aufgelöst so?
Ja.
Ja.
Ich habe auch das große Studio nicht mehr. Ich hatte ja 250 Quadratmeter auf. Ich bin jetzt hier auf 65 Quadratmeter. Das reicht für mich völlig. Du siehst ja, was hier steht im Hintergrund. Ich werde wahrscheinlich mir noch ein, zwei kleinere nochmal holen, einfach weil ich Spaß dran habe. Aber ich baue das jetzt nicht mehr so konsequent aus, wie ich es früher gemacht habe und gehe damit auf Tour. Mhm. Nein.
Ja, das klang schon verrückt mit so vielen, vielen Instrumenten da, ja.
Eigener Truck und dann mit 22 Instrumenten. Da ich ja einen LKW-Führerschein habe, ich darf das ja, habe ich die natürlich auch selbst gefahren. Ne? Mhm. Weil ich wollte dann diese Verantwortung nicht so gern auf der Hand geben. Weil wenn mal was passiert, dann ist es besser, ich bin schuld. Ne? Und du kannst nichts delegieren, was du nicht selber gemacht hast. Also ich habe schon mal auch die ganze Show mal selbst getragen. Ne? Das mache ich auch nicht mehr, ne? Also ich kann Instrumente bewegen, aber ich bin aus der Nummer raus.
Ich habe dich letztes Mal gefragt, was du dir wünschst, weil ich das immer meine Gäste frage. Und da hattest du dir ganz viel Gesundheit gewünscht und warst ganz dankbar für deine Familie, die das alles mit dir mitmacht, was du da so tust. Und hast dir Zufriedenheit gewünscht. Wie sieht das heute aus?
Das kann ich so einfach wiederholen. Ne? Da hat sich nichts geändert. Alles gut. Ja, also das Familie ist prima und ich bin zufrieden, ich bin gesund. Also abgesehen von Pillepalle, Kleinkram, aber das ist alles nebenbei und nicht wirklich relevant.
Schön, ist doch gut. Hast du Pläne noch fürs neue Jahr? Was willst du noch machen?
Oh, ich habe eine Produktionsliste, dass ich Gott erbarm.
Ah, da haben wir wieder die 8 Arme, die du dir wünschst.
Ja, genau. Ja. Mhm. Also ich habe so viel auf meiner Produktionsliste stehen, was ich nochmal machen möchte. Und natürlich musst du die Sachen immer wieder frisch halten. Das heißt, ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich die Sachen, die ich aufgenommen habe, die kann ich einfachst überarbeiten, weil ich mein eigenes Studio habe. Und wenn ich das verbessern kann, tue ich das natürlich auch. Das heißt, du fällst immer mal wieder zurück und arbeitest an Stücke nah, an andere Sachen. Aber, oh, da ist mir ja noch was eingefallen. Ja, klar. Gut, dann machst du das eben, ne? Ich hasse nichts mehr, als wenn ich mir meine eigenen Stücke anhöre, also meine eigene Produktion anhöre und höre da immer wieder das gleiche Ding, was mir nicht gefällt. Nein, das will ich nicht.
Ja, aber schön, also toll, dass es immer noch so fließt und dass du so viel Lust und Energie hast. Das ist doch wunderbar.
Ja, ich beschwere mich auch nicht, ne? Also ich arbeite wie blöde und unterrichte und spiele, konzertiere und ich komponiere halt sehr viel. Und ich schreibe, bin jetzt gerade wieder von einer Deadline, die ich jetzt ganz dringend erfüllen muss für Fachmagazine. Und wenn ich das nicht, das muss ich einfach schaffen, sonst treten die mit tierisch auf die Füße. Das möchte ich nicht. Also Deadlines sind immer so, weil du musst dann auf Kommando kreativ sein und die muss auch das Richtige einfallen. Ne? Das kann ja kein Schrott sein.
Kommst du damit zurecht oder machst du dir dann auch Druck? Oder kannst du unter Druck arbeiten?
Ich mache mir selbst Höllendruck. Ja. Das ist nicht gut. Aber wenn ich den Druck nicht aufbaue, passiert nichts. Weil ich bin von Natur aus eher bequem. Also ich muss mir schon selbst Feuer unterm Hintern machen, damit ich mich bewege.
Ja, es gibt ja Leute, die arbeiten unter Druck wesentlich besser. Und andere, die kriegen dann halt so die Krise, dass sie erstarren und gar nichts mehr können.
Also mir reicht der eigene Druck, den ich mir aufbaue. Ich bin ja morgens immer der Erste und versuche in der stillen Zeit sehr viel zu erledigen. Sachen gerade, die, sagen wir mal, anspruchsvoll sind oder wo ich mich voll konzentrieren muss, da darf nichts anderes bei sein. Und das mache ich morgens ganz früh. Ganz, ganz früh. Das kann auch schon, oder weißt du, dann hast du eine Idee für Musik, dann, wenn du dich umdrehst oder wenn ich mich umdrehe im Bett und sage, ach, das ist so, so geil, da erinnere ich mich hundertprozentig dran. Nein, 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 nein. Und morgen ist das weg. Das ist weg, hundertprozentig. Also ich muss mich dann, wenn die Idee da ist, wenn dieses Fenster offen ist, muss ich mich leider aus dem Bett rollen, Bleistift und Papier nehmen und ich habe so einen Zeichner mit so 5 Notenlinien. Dann nehme ich so ein Post-it, zeichne meine Notenlinien, schreibe die Idee drauf und dann ist alles gut. Dann geht der Vorgang weiter. Jetzt sind wir schon beim Komponieren. Komponieren heißt ja nichts anderes als zusammenstellen. Komporre. So, jetzt ist diese Idee einmal da, dann muss die das in mein Kompositionsbüchlein schaffen. Wenn die also wirklich am nächsten Tag noch was taugt, dann schafft sie das in das Büchlein. Gut. Wenn es einmal im Büchlein ist, dann muss die das von da aus in den Computer schaffen. Erst dann bin ich damit am Start. Also sie muss so diese Stadien durchlaufen, weil sonst, du bist ja als Komponist verliebt in jeden Ton, den du schreibst. Ne? Das ist alles klasse, ne? Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Dann, wenn es aber diese Stadien durchlaufen hat, dann bin ich sicher, ja, das ist so weit gefiltert, dass ich mit der Idee arbeiten kann. Und dann fängt eigentlich die Arbeit an. Also vergiss es, also ich kann das nicht, dass ich so ein Stück hinrotze, das geht nicht. Ich kann das nicht.
Es braucht Zeit.
Es entwickelt sich aus einer Idee und dann wird das verfeinert und wichtig ist die Kompression oder das Kondensieren, dass ich das so weit runter kondensiere, dass du keinen Ton mehr weglassen kannst.
Kill your darlings, sagt man immer doch, ne?
Bitte?
Kill your darlings. Wenn man zum Beispiel etwas komponiert oder auch einen Text schreibt und man denkt, ah, das muss aber auf jeden Fall rein, das muss gesagt werden und dann muss man aber immer mehr kürzen und merken, nee, das braucht's nicht, das muss auch noch raus.
Ja. Also, wenn das nicht stückrelevant ist,
genau, muss es weg. Das meine ich, ja.
Weil das macht keinen Sinn. Das ist damit viel Worten wenig gesagt.
Ja.
Also viel Milch, wenig Kakao.
Genau, das kenne ich vom Theaterstückeschreiben auch. Man hängt dann so an jedem Wort und denkt, ah, das ist so ein witziger Satz. Aber wenn es ihn nicht braucht, wenn er nicht relevant für die Geschichte ist, dann muss er leider verschwinden.
Muss er leider gehen, ja. Ist das so. Ist bei der Musik nicht besser.
Ja.
Und das, was du weglassen kannst, lässt er eben weg. Ich weiß, dass das, ich unterrichte das ja auch. Ist das für viele ist das ein Problem, weil die alle auf ihre eigenen Töne so stehen. Und dann siehst du das, sagst du immer, bist du wirklich sicher, dass du das brauchst?
Tja. Also ich setze natürlich deine Links in die Shownotes. Du hast auch ein Newsletter, zu dem man sich anmelden kann. Ne?
Ja,
das
gerne.
Das werde ich auch nochmal verlinken. Genau, die Webseite und Instagram und Facebook werde ich auch verlinken. Also man kann dich dann auch finden im Internet.
Absolut.
Ja.
Immer wieder, ne?
Genau.
Hör mal, dann sage ich dir erstmal ganz herzlich Dank. Es hat wieder Spaß gemacht.
Ja, ich auch. Sag auch danke. Danke für deine Zeit.
Und ja, bis zum nächsten Dienstgespräch.
Ja, kommst mal wieder, genau.
Das war Backstage Folge 177 mit Radko de Lorco. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Hinterlasst euer Feedback auf dem Blog oder bei Instagram oder vergebt ein paar Sternchen und Herzchen. Auf dem Blog findet ihr immer alle Folgen des Podcasts, außerdem Möglichkeiten, wie ihr dieses Projekt unterstützen könnt, und weiterführende Links, zum Beispiel zu meiner Webseite lenibormann.de, wo ihr dann wiederum Infos über meine künstlerische Arbeit findet. Klickt euch gerne einfach mal durch. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt viel Freude, Sonne und Liebe um euch herum und in euch drin. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald. Tschüss.